Hallo Internet, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Spielgeflüster, dem Audio-Podcast von Teilzeithelden und Non-Playable Characters. Wir kümmern uns heute um das Thema Brettspiele mit Rollenspielelementen und wie das eine vom anderen profitieren kann.
Mit dabei sind der Holger von den Teilzeithelden.
Hallihallo.
Der Christian von Non-Playable Characters.
Hallo.
Michael Mingers von Ulysses Spiele.
Guten Abend.
Und meine Wenigkeit, der Dirk. So, hallo ihr Räuber. Was habt ihr in den letzten Wochen denn so getrieben? Habt ihr ein Rollenspiel mit Brettspielelementen gezockt?
Oder andersrum?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und zwar Star Wars Imperial Assault. Das ist das von Heidelberger in diesem Jahr erschienene Star Wars Descent, könnte man sagen. Also mehr Richtung Action-Spiel als Richtung Rollenspiel, eher im Tabletop. Extrem taktisch, hat dadurch natürlich weniger Rollenspielanteile, also man kommt nicht so recht zum Rollenspiel, weil wenn man das tut, verliert man sehr schnell, da der Schwierigkeitsgrad für die Rebellen doch relativ hoch ist.
Du bist ja auch eher so ein Taktiker, also eigentlich müsste es dir doch total gefallen haben.
Ja, ich habe immer das Imperium gespielt, das hat mir sehr gefallen.
Christian, was ist mit dir?
Ja, meine Brettspielliste ist lang, aber als Rollenspiel eher am ehesten noch Time Stories und wenn man Lust drauf hat, auch das Mysterium, das neue.
Oh ja, das ist spannend auf jeden Fall. Da können wir gleich gerne drüber reden. Du bist von Non-Playable Characters ja auch so der Brettspiel-Profi, nicht wahr?
Ich habe da viel im Schrank stehen. Ich versuche das möglichst in Grenzen zu halten, aber das geht nicht ganz so gut, wie ich das gerne hätte.
Eine Brettspielsammlung kann man sowieso nicht im Zaum halten. Die wuchert einfach im Wohnzimmer, glaube ich.
Flur, Kinderzimmer, es wird immer mehr.
Michael, wie ist es mit dir?
Was ich in den letzten Wochen vor allen Dingen gespielt habe, ist Aventuria, das DSA-Kartenspiel aus unserem Hause. Dabei nicht den Duellmodus, sondern tatsächlich auch den Abenteuermodus, wo jeder einen Helden verkörpert und dann kooperativ eine Geschichte, ein altes DSA-Abenteuer dann durchgespielt wird. Was ich gestern Abend bei unserem Firmenspielabend noch gespielt habe, war Fireteam Zero. Das ist auch ein Dungeon Crawler, würde ich im weitesten Sinne sagen, weil wir waren in einem Wald unterwegs, das ist kein Kerker. Und man spielt Soldaten im Zweiten Weltkrieg einer Spezialeinheit, die dazu auserkoren wurden, böse Artefakte, die Wesen und Menschen mutieren lassen, zu bergen und zu reinigen.
Jetzt muss ich ganz kurz mal reingrätschen. Vielleicht müssen wir das unseren Hörern erklären. Was ist ein Dungeon Crawler?
Ein Dungeon Crawler, also der Ur-Dungeon Crawler, den wir hier so kennen, ist wahrscheinlich Warhammer Quest, was aber relativ obskur ist, weil es nicht so weit verbreitet war. Die meisten werden vermutlich Hero Quest kennen noch aus den 90ern. Das hier Dungeon Crawler sind, jeder Spieler übernimmt einen Helden, man geht mit dem Helden in einen Kerker rein, erschlägt dort Monster und sammelt Schätze, um dann irgendwann eine Mission erfüllt zu haben. Also wie sich viele Leute halt Dungeons & Dragons vorstellen, nur als Brettspiel. So wie ich zumindest Rollenspiel sehr gerne spiele.
Lass uns noch ein bisschen über das Aventuria-Kartenspiel reden, denn DSA ist ja auch irgendwie so der Großvater oder der Urvater der deutschen Rollenspiele. Wie funktioniert das? Und was ist daran Rollenspielelement?
Jeder Spieler verkörpert einen Helden und jeder dieser Helden hat ein 30 Karten umfassendes individualisiertes Deck. Es gibt später im Spiel dann noch einen Deckbaumodus, aber grundsätzlich sind die Dinger erstmal vorkonstruiert. Da hast du dann Rüstungen, Waffen, Spezialfähigkeiten, Sonderaktionen, alles drin. Im Abenteuermodus gibt es das viele Vorlesetexte, da muss ab und zu auf ein Talent gewürfelt werden und am Ende gibt es dann immer einen Endkampf, wo man gegen einen Anführer antreten muss und verschiedene Schergen davon.
Zugegeben, das klingt jetzt schon ein bisschen rollenspielmäßig. Ihr nehmt euch aber auch klassische DSA-Abenteuer als Vorbild, oder?
Das ist grandioser Unfug, also wie damals so vor 25 Jahren die DSA-Abenteuer halt aussahen. Und wir haben versucht, das möglichst nah dann auch ins Abenteuerspiel so umzusetzen. Also in der ersten Begegnung triffst du halt einen Köhler und seinen nervösen Sohn mit dem Bogen. Dann kannst du natürlich rollenspielen, wenn du möchtest, aber das System an sich stellt das nicht dar, wie viele Rollenspieler das halt auch nicht tun. Dann kannst du es ausspielen, dann wird eben gewürfelt, dann geht's zur nächsten Szene. Das heißt, es ist schon relativ gemistig hinterlegt. Es ist vor allen Dingen ein Gesellschaftsspiel. Man kann Rollenspielelemente darauf flanschen. Diese Woche habe ich noch mit einem neuen Kollegen gespielt, der ist total gerne Charakterdarsteller und der hat seinen Zwerg halt wirklich intensiv gespielt. Er hat, wenn er angegriffen hat, irgendwie noch Schlachtrufe gepackt. Er hat mit der Elfe, die mit dabei war, immer wieder Kommentare rübergegeben, so wie Gimli und Legolas. Also der hat da wirklich, ist da drin aufgegangen, seinen Charakter auch in diesem Kartenspiel zu spielen. Aber das ist nicht die genaue Intention.
Wollen wir das mal sezieren? Was genau sind denn jetzt an diesem Beispiel vielleicht direkt Rollenspielelemente in einem Brettspiel?
Ein wichtiger Faktor ist sicherlich der gerade schon erwähnte Charakter, den jeder Spieler spielt.
Also jeder spielt einen.
Zumindest in einer Szene spielt man meist nur einen.
Genau. Außer der Spielleiter. In Aventuria, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, wird das durch die Abenteuerkarten simuliert.
Ja, im Abenteuermodus ist es voll kooperativ, die Helden gegen das Spiel. Es gibt auch keinen Spielleiter.
Jetzt ist tatsächlich das klassische Rollenspiel, was wir so kennen, auch eher kooperativ. Das heißt, also voll kooperative Spiele erinnern uns dann eher so an diese Gemeinschaftserfahrung Rollenspiel. Man zieht ja an einem Strang.
Richtig, und sowohl im klassischen Rollenspiel, das ja doch irgendwo Quest- oder auftragsbasiert ist, als auch in den meisten Brettspielen dieser Art, geht es darum, spezifische Situationen oder Probleme zu bewältigen.
Genau, also Spannung entsteht ja dadurch, dass man Konflikte präsentiert bekommt und dann eine Möglichkeit findet, die zu lösen. Das kann ein Kampf sein, das kann eine soziale Situation sein oder ein magisches Rätsel oder sonst irgendwas. Es wird erst spannend, wenn die Konflikte kommen. Und bei einem Dungeon Crawler ist es halt darauf runtergebrochen, dass dieses Fantasy-SWAT-Team halt in den Kerker runterläuft, um Leute zu erschlagen. Das ist relativ eindimensional, aber spaßig.
Ich finde den Begriff Fantasy-SWAT-Team genial. Wo kommt der irgendwo her oder hast du den gerade frei ausgedacht?
Den habe ich mal irgendeinem Forum gefunden, aber es passt ja auch, weil es gibt ja ganz spezifische Rollen in diesem, in jeder Heldengruppe. Da gibt es den Dieb, den Heiler, den Magier und den Krieger. Das heißt, es gibt klar definierte Rollen, das sind Spezialisten und die sollen halt ihre Rolle so gut wie möglich ausfüllen, um ihre Rolle im Team zu erfüllen, damit das ganze Team an sich weiterkommt. Wenn jetzt irgendwie versuchen würde, der Krieger zu heilen oder der Magier zu schleichen, geht das in der Regel schief. Das heißt, dass diese Situation mit der Spezialisierung auch immer dazu führt, dass jeder Spieler Spotlight-Elemente hat mit seinem Charakter, weil er kann in diesen Situationen immer glänzen.
Was ist mit Miniaturen? Michael spielt auf jeden Fall mit Miniaturen Rollenspiel, nicht wahr?
In den Rollenspielen, wo es sich anbietet, wo man tatsächlich einen Mehrwert davon hat. Sei es jetzt Savage Worlds, D&D 4, Pathfinder und vergleichbare Sachen.
Ihr würdet doch zustimmen, dass die meisten Leute, die jetzt vielleicht nicht so tief im Rollenspiel drinstecken, Rollenspiel auch eher mit Figuren assoziieren. Wenn irgendwo in der Mitte so eine Karte liegt und da sind dann irgendwie vier Helden drauf und der eine ist ein Krieger, dann ist das Rollenspiel.
Das ist allein durch die in der Populärwissenschaft am häufigsten verwendete Art des Rollenspiels, nämlich Dungeons & Dragons, durchaus der Fall, weil das ist ja inhärent vor der 5. Edition mit Miniaturen auch verbunden.
Ja, leider.
Ja, ob leider oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ich persönlich spiele auch sehr gerne mit Miniaturen, aber das ist einfach eine Geschmackssache.
Wir sind inzwischen komplett davon weggekommen, das Miniaturen zu spielen, weil dann spiele ich ein taktisches Spiel, ob das jetzt Descent ist oder irgendwas anderes in die Richtung, oder ich spiele halt eben den Charakter aus, die Rolle aus. Und da stören bei uns die Miniaturen, wo man dann gleich wieder umschaltet in dieses Brettspielmodus, diesen wo muss ich jetzt hinlaufen Modus, anstatt zu erzählen, was man macht.
Aber das heißt, dass wenn Brettspielautoren nach Rollenspielelementen suchen, um ihr Spiel aufzuwerten zum Beispiel, dann sind Miniaturen schon ein Element, was eigentlich gut ankommt.
Ja, Miniaturen kommen dabei schon ganz gut an, sind aber auch natürlich dadurch problematisch, dass sie relativ teuer in der Herstellung sind und damit der Preis des endgültigen Spiels schnell in die Höhe schießt.
Sind aber auch super Verkaufsschlager. Man muss sich jetzt mal Kickstarter angucken und die ganzen Sachen. Wenn das Ding Miniaturen hat, ist es fast egal, wie gut oder schlecht das Spiel ist. Das wird verkauft ohne Ende.
Unter anderem an Rollenspieler, weil gute Miniaturen kann man immer gebrauchen, auch wenn das Spiel dahinter Mist ist.
Also wir haben jetzt bis jetzt immer uns darauf konzentriert zu sagen, Rollenspiel ist die Charakterdarstellung. Aber auch ein wichtiger Teil des Rollenspiels ist es einfach, seinen Charakter auszurüsten und zu verbessern und damit besser zu werden, um danach noch stärkere Gegner umzuhauen. Viele Leute haben ja gesagt, so was, Diablo, Point and Click, alles weghacken, das ist ja kein richtiges Rollenspiel. Und doch, es ist eine Form von Rollenspiel. Und dieses Action-Rollenspiel, dieses Kampf- und Item-Betonte, setzt sich ja auch in vielen Pen-and-Paper-Rollenspielen fort. Und deswegen sind viele von den aktuellen Brettspielen, glaube ich, auch so erfolgreich, weil man damit Rollenspielerfahrungen, die man eigentlich gerne mitnehmen würde, mit viel weniger Aufwand generieren kann.
Im Computerspielbereich gilt ja Diablo auch als RPG, obwohl es relativ wenige Entscheidungsmomente hat und so von dem, was wir Immersion nennen, also das Hineinfühlen in den eigenen Charakter, in Lichtblitzgewittern und auf bunten Bildschirmen mit 1000 Spezialeffekten eher wenig passiert.
Aber mit Immersion sprichst du natürlich noch einen ganz anderen wichtigen Punkt an, der auch für Rollenspiel sehr, sehr relevant ist und auch in Brettspielen, die Rollenspielelemente haben, nicht fehlen sollte.
Ja, um jetzt nochmal auf das von mir gestern gespielte Spiel zurückzukommen, dieses Fireteam Zero. Bei dem Brettspiel ist tatsächlich eine CD dabei, wo die Missionen, die man spielen soll, auch eingesprochen werden mit entsprechenden Soundeffekten. Und dann gibt es noch auf den Rest der CD Stimmungsmusik, die du bei den Missionen laufen lassen kannst.
Der Spielleiter wird quasi von dem technischen Gerät simuliert.
Das muss aber nicht das technische Gerät sein. Das kann auch der Text hinten auf der Karte sein. Bei Arkham Horror zum Beispiel hat ja jeder Charakter seine eigene Hintergrundgeschichte mitgeliefert bekommen, wie er da gelandet ist.
Es gibt ein ganz schönes altes Beispiel, was ich unbedingt heute erwähnen wollte, und deswegen tue ich das jetzt einfach mal an der Stelle, weil es passt. Das ist Sherlock Holmes Consulting Detective. Das ist ein ganz altes, 1985 ein Brettspiel, wobei es überhaupt nicht wie ein Brettspiel funktioniert. Es hat zwar ein Brett von London, wo man durch die Gegend läuft, aber eigentlich funktioniert es über Vorlese-Erzähltexte. Also man spielt so Helfershelfer von Sherlock Holmes, die versuchen, während der Meisterdetektiv den Fall löst, selber den Fall zu lösen, um sich mit ihm zu vergleichen. Diese ganzen Erzähltexte sind so wunderbar in der Zeit geschrieben und auch für Sherlock Holmes Abenteuer, dass man unweigerlich anfängt, wenn man dieses Spiel spielt, sich in diese Rolle zu bewegen. Und da gibt es halt keine Level-Ups oder keine Ausrüstung, einfach über die Erzähltexte.
Das ist ja noch ein Faktor, der ganz wichtig ist beim Rollenspiel, sind ja jetzt gut die Charaktere zum Ausspielen, das Leveln, das Entwickeln, die taktischen Elemente, aber wir haben auch die Story, eine Geschichte zu erzählen. Das ist das, was, denke ich, auch bei vielen Rollenspielen mal ganz wichtig ist, dass man eine Geschichte hat, die erzählt ist, sondern nicht nur, ich mache jetzt hier Figuren, Miniaturen schubsen und kämpfen, sondern sagt man auch, okay, heute Abend passiert ein Abenteuer, eine Geschichte, wie ein Roman ähnlich.
Das ist spannenderweise in vielen Brettspielen, die es heute so gibt, also wir waren ja gerade erst auf der Spiel, ne, und haben uns da umgeschaut, in vielen Brettspielen, die man so sieht, es geht kaum noch ohne Story, oder? Alles hat irgendwie so eine kleine Geschichte drin oder Ereigniskarten, mit dieser Runde passiert das und das.
Da sind wir bei der Welt der Brettspiele, die ja extrem divers ist, was das angeht. Ganz klassische Eurogames, von denen auch immer noch neue rauskommen, haben quasi keinerlei Geschichte, keinerlei Immersion, sondern sind ein Mechanismus, auf den dann manchmal auch noch irgendwie ein Thema aufgeflanscht wurde, aber das ist nicht weiter wichtig. Andere Spiele, Trash Games zum Beispiel, also Spiele, die aus dem amerikanischen Raum kommen und sehr viel komplizierter sind, arbeiten gerne und viel mehr mit Stories.
Meinst du, dass die Eurogames vielleicht auch so ein bisschen davor zurückschrecken, eben weil solche Dinge wie Charakter ausrüsten, mit Werten jonglieren, Level-Ups managen, schon deutlich mehr Komplexität reinbringen?
Komplexität würde ich da an der Stelle für das falsche Wort halten. Ich glaube, dass die Eurogames komplexer sind als die amerikanischen, aber nicht unbedingt regeltechnisch komplizierter. Das ist halt genau das, was sie ausmacht. Sie benutzen sehr simple Regeln, um dennoch ein komplexes Spiel damit zu schaffen.
Es gibt aber auch Eurogames, die solche Sachen haben, wie zum Beispiel die Legenden von Andor, die ja recht erfolgreich waren, wo jeder einen Charakter spielt, den er sogar leveln kann im Abenteuer und eine kontinuierliche Geschichte erzählt wird. Also es kommt schon ziemlich nah am Bereich des Rollenspiels ran.
Es ist ein Spiel aus Europa. Ich würde Legenden von Andor allerdings nicht als Eurogame bezeichnen.
Ich persönlich schon, weil es recht mathematisch aufgebaut ist.
Da ist der Begriff auch einfach mega schwammig. Also ich habe mir das gerade mitgeschrieben. Wir haben so als Rollenspiel Elemente identifiziert. Man spielt einen Charakter in meistens einer spezifischen Rolle. Man spielt kooperativ, entweder gegen einen Spielleiter, der bestimmte Dinge des Spiels managt, oder gegen eine Erzählmechanik, um Probleme zu lösen.
Vorsicht bei der Formulierung. Sag bitte nicht gegen einen Spielleiter.
Okay. Miniaturen ist eine Option, kein Muss, aber auf jeden Fall ein Rollenspielelement. Level-Ups, also das Ausrüsten des Charakters und das Steigern des Charakters. Und eine Story, die einen irgendwie in die Geschichte zieht. Haben wir es vergessen?
Ja, generell die Immersion.
Würdet ihr denn sagen, dass eine minimale Komplexität des Spiels notwendig ist, um überhaupt dann auf diesem Niveau wahrgenommen zu werden?
Wenn es ein Brettspiel sein soll, schon.
Ich glaube, dass die Komplexität des Spiels da wenig zu beiträgt. Sie kann gut sein, sie kann schlecht sein, aber das ist jetzt eher eine andere Dimension des Ganzen.
Also meine Erfahrung ist, dass viele von diesen Spielen aus diesem Sortiment halt inzwischen nicht mehr unbedingt nach der Qualität der Regeln bewertet werden, sondern nach dem Kilopreis des Materials, das eben dabei kommt. Und damit geht natürlich auch einher einfach viel mehr Material, mehr Komplexität und so etwas, dass es einfach als wertiger und als wichtiger empfunden wird, dass ich viel habe, statt dass ich irgendwie einen minimalen Regelmechanismus habe. Wie wenn ich sage, okay, Krieger, Magier und alles, ihr habt halt ein W4, ein W6, ein W8 oder sowas in unterschiedlichen Bereichen, jetzt geht ihr rein und jetzt würfelt ihr und am Ende passiert irgendwas. Ich glaube, das wäre den meisten einfach von der Regelmechanik nicht komplex genug, dass man einfach sagt, okay, ich möchte hier auch in diesen Spielen, das ist mir jetzt zu simpel, ich brauche dann auch eine gewisse Herausforderung auf Regelseite, um auch Möglichkeiten zu haben, mit dem Spiel zu interagieren.
Es gibt halt schon super viele einfache Spiele und wenn man sich halt unterscheiden möchte von anderen Spielen, dann geht das in der Regel halt nur entweder über Ausstattung oder über Regeln. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich lege jetzt das 23. Hero-Quest auf, mit den fast ähnlichen Regeln, mit einem Kämpfer, mit einem Magier, mit einem Elfen und einem Zwerg, dann wird es halt irgendwann langweilig.
Ich würde auch das 23. Hero Quest noch kaufen. Mir macht das total viel Spaß. Ich glaube, das ist auch die Frage, für wen ist das überhaupt gemacht? Also wer ist die Zielgruppe? Und da würde ich die Frage einfach gerne an dich zurückgeben, Michael. Du hast ja auf Messen mit, gerade auch mit Leuten zu tun, die sich das bei euch anschauen, die vielleicht noch keinen Kontakt mit Rollenspiel hatten. Oder sind das alles schon Rollenspieler?
Das kommt immer auf die Messe an. Also gerade auf der RPC haben wir oftmals die Gelegenheit, halt Leute abzugreifen, die bis jetzt noch gar nicht mit Rollenspiel im klassischen Sinne und auch mit Rollenspiel-Brettspielen in Kontakt gekommen sind. Und da ist, glaube ich, erstmal die Berührungsängste, um überhaupt sich für Rollenspiel zu interessieren, geringer, wenn man so etwas, so eine Mischform hat und einfach sich an ein Brett setzen kann mit Figuren. Das kennt man ja schon ungefähr von irgendwoher. Es ist halt ein Brettspiel. Und wenn die Leute dann auch noch merken, hier, ich stelle einen Charakter da und so etwas, dann fällt es ihnen auch leichter, sich später an einen anderen Tisch zu setzen und eben diese abstraktere Form von, stellt euch jetzt mal alle vor, ihr sitzt in der Taverne, zu finden.
Wenn das Leute sind, die vorher noch keine Berührung mit Rollenspiel haben, aber diese Elemente in den Brettspielen vielleicht ganz spannend finden, glaubst du tatsächlich, dass es so die Hemmschwelle senkt, sich dann mal ein Rollenspielbuch zu kaufen?
Ein Rollenspielbuch weiß ich nicht. Die meisten Rollenspiele, die heute noch im Markt sind, richten sich ja vor allen Dingen an Rollenspieler. Auch die neuen Editionen von allem. Das heißt, das sind meistens 400, 600-seitige vollfarbige Regelwerke für 50 bis 60 Euro. Und dann gibt es natürlich noch so Ausnahmen wie Dungeon Slayers oder auch die Iron Kingdoms Entfesselt Einsteigerbox oder die Pathfinder Einsteigerbox. Auch die Pathfinder Fate, ich weiß nicht. Also für mich, ich verstehe Fate ja nicht, wie ich immer wieder betone. Ich glaube, wenn du überhaupt noch nicht mit Rollenspiel Kontakt hattest, ist es für dich einfacher, in Fate reinzukommen, als wenn man wie ich so über 20 Jahren dieses Herausforderungsorientierte spielt und einfach Fate einen schwierigen Zugang hat. Aber ich glaube, wir wissen ja auch, dass die Pathfinder Einsteigerbox sich eigentlich hervorragend verkauft. Allerdings vor allen Dingen nicht im Fachhandel, sondern über Amazon und andere allgemeinen Händler, die eigentlich sonst keinen Kontakt mit restlichen Rollenspielläden haben. Deswegen glaube ich, die Pathfinder Einsteigerbox ist mit ihrem Bodenplan und ihren Pappaufstellern und dem Abenteuer, das halt da direkt dabei ist, für viele Leute einfacher, um erstmal den Weg reinzufinden, weil der Abstand zu einem regulären Brettspiel geringer ist.
Das, was wir gerade erzählt haben, lässt ja eher darauf schließen, dass es so einen ganz speziellen eigenen Markt für Rollenspiele, für Brettspiele mit Rollenspiel, ich verwechsel das immer, für Brettspiele mit Rollenspielelementen gibt und so ein eigenes Genre mittlerweile bei den Brettspielen existiert, was nur nicht so genannt wird. Also Dungeon Crawler wäre eine Bezeichnung dafür, aber es gibt ja auch andere Varianten davon. Vielleicht nehmen wir einfach nochmal ein Beispiel. Ich würde zum Beispiel heute total gerne über Time Stories reden, aber vielleicht fängt jemand von euch an.
Also bei Time Stories ist es tatsächlich so, dass man von diesem ganzen taktischen Aspekt wegkommt, hin zu der, was für ich persönlich am Rollenspiel interessant finde, dass da eine Geschichte dahinter ist, dass da Rätsel dabei sind. Da kommen zwar auch Kämpfe vor, aber das ist eher so am Rande. Und dass man eben auch einen Charakter in die Hand gedrückt kriegt, der Vor- und Nachteile hat, die man eben ausspielen kann. Und das ist der Aspekt vom Rollenspiel, der mich jetzt fasziniert. Da ist bei Time Stories auch bei mir sehr gut angekommen. Und letztendlich geht es darum, dass man Zeitagenten spielt aus der Zukunft, die versuchen, Ereignisse in der Vergangenheit zu verhindern. Und dann gibt es immer Erweiterung, eine Mission ist dabei beim Grundspiel und dann kommen weitere Erweiterungen dazu, wo man eben eine Mission spielen kann und dann in die Vergangenheit reist und dann bestimmte Begebenheiten erlebt, mit Leuten kommuniziert, unter Umständen auch kämpfen muss, Rätsel lösen muss. Und das geht, indem man eben sich durch ein Kartendeck durcharbeitet, wo immer Räume ausgelegt werden und jeder Spieler kann eben zu einem Punkt in diesem Raum gehen und dann gucken, was sich dort befindet, wer sich dort befindet, mit diesen Leuten unter Umständen kommunizieren. Und so erlebt man eben tatsächlich ähnlich wie bei einem klassischen Abenteuer oder wie bei einem Point-and-Click-Adventure, damit wird es auch oft verglichen, wenn man eben wohin geht und etwas anguckt und aufhebt und mit jemandem spricht, so erlebt man da eine Geschichte. Und so versucht man eben, das so oft zu wiederholen, weil man kann nämlich auch sterben oder zu viel Zeit verbrauchen, bis man es geschafft hat. Und tatsächlich kann man sich auch so dumm anstellen, wie wir erfahren haben, dass man es einfach nicht schafft.
Ich finde es total bewundernswert, wie du das gerade erklärt hast, ohne zu spoilern. Denn tatsächlich ist Time Stories sehr, sehr wichtig, wenn man das spielt, dass man vorher möglichst wenig darüber weiß, weil auch der Wiederspielwert des Spiels, dadurch, dass es ein Rätselabenteuer ist, nicht sonderlich hoch ist.
Gibt es da nur ein Rätsel?
Rätsel gibt es mehrere, aber es gibt eben nur eine Geschichte, die man jetzt im Grundspiel spielt. Und anschließend, wenn man mit dem Grundabenteuer fertig ist. Das spielt jetzt im Grundspiel, spielt das in einer Irrenanstalt in den 20er Jahren. Das kann man auch verraten, steht hinten auf der Packung drauf. Und da passieren eben Sachen und da muss man eben rausfinden, was da passiert. Und dann gibt es eben das nächste Abenteuer, das spielt dann in den 90er Jahren und da passieren wieder andere Sachen.
Klingt ein bisschen befremdlich auf den ersten Blick, aber viele Spieler lieben das gerade. Es wird in Brettspielforen total gefeiert. Gerade für die Erzählung und für die Story, die dahinter steckt und für die Mechanik mit den einzelnen Charakteren. Also Rollenspielelemente.
Ja, was ich auch toll finde, dass es eben tatsächlich ein Abenteuer ist im klassischen Sinne. Dass man sagt, man erlebt eine vorgefertigte Geschichte. Bei anderen Sachen, die auch sehr storylastig sind, da haben wir zum Beispiel als Arkham Horror, da hat man diese ganzen Geschichten, die man eben zufällig erlebt, wo dann manche Sachen kommen halt raus, andere Sachen nicht. Oder bei Shadows of Brimstone, da hat man auch mal Missionen und Geschichten, die man lebt. Aber da ist wirklich eine Art Skript, wie ein Drehbuch. Man lebt ein Drehbuch und das ist halt ein ganz anderer Spannungsbogen als diese Zufallselemente, die man in vielen anderen Rollenspielen hat oder vielen anderen Brettspielen hat.
Du hast es gesagt, jetzt musst du es erklären. Shadows of Brimstone.
Shadows of Brimstone ist auch letztendlich ein taktisches Miniaturenspiel, in dem man Charaktere spielt, die man tatsächlich auch leveln kann und dass man das als Kampagnenmodus spielen kann, dass man eben mehrere Abenteuer an verschiedenen Abenden nacheinander spielt. Aber dort ist es auch so, man hat eine Mission, die man erfüllen muss. Das ist kurz beschrieben, da ist jemand verschwunden, da muss man einen Gegenstand finden, da muss man irgendwas machen. Und alles, was dann da in diesem Abenteuer passiert, also letztendlich ist es ein Dungeon Crawl, der in einer Mine spielt, in einem wilden Westen,
wo eben auch Monster. Und in anderen Dimensionen.
Und in anderen Dimensionen, ja. Aber das passiert alles mehr auf Zufallsereignisse. Also man platziert eine Karte und oh, da stürzt jetzt irgendwas ein oder oh, da kommen irgendwelche Monster und überfallen dich. Es gibt dort nicht wirklich ein Drehbuch, sonst heißt einfach, geh dorthin, mach das, fertig, aus. Und bei Time Tourist ist es eben so, dass man eine Geschichte erlebt, die sich eben durchzieht. Und das ist ein anderes Erlebnis als diese ganzen Zufallsbegegnungen, die man aus anderen klassischen Brettrollenspiel-Hybriden kennt.
Hat allerdings den auch gerade schon erwähnten Nachteil, dass der Wiederspielwert natürlich rapide sinkt.
Wie ist denn das mit dem Wiederspielwert beim Aventuria-Kartenspiel, Michael?
Naja, dadurch, dass du immer wieder unterschiedliche Schergen ziehst, kämpfen sich die finalen Konfrontationen schon ziemlich unterschiedlich. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob du jetzt drei Rattenschwärme gezogen hast, die einfach dich wie eine Teergrube runterziehen, weil das viele kleine Gegner sind, oder du einen Mini-Krakenmolch aus dem Brunnen ziehst, der dann ordentlich zuhauen kann.
Das heißt, dadurch, dass es weniger komplett gescriptet ist und man halt noch ein Zufallselement hat, kann man es da durchaus nochmal spielen. Das macht Willen des Wahnsinns zum Beispiel auch so, auch ein Brettspiel mit sehr massiven Rollenspielelementen. Da spielt man Investigatoren, die, also klassischerweise Cthulhu in den 20ern, die durch verschiedene Gebäude, teilweise auch mit Erweiterungen draußen herumlaufen und versuchen, wie immer, Geschehnisse um den Cthulhu-Mythos aufzudecken. Und das Spiel löst den Wiederspielwert dadurch, dass der Spielleiter, also der Erzähler sozusagen, ich glaube, der wird da Bewahrer genannt, der hat mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zu Beginn des Spiels. Also um welche Geschichte es sich überhaupt handelt und kann verschiedene Hinweise, die die Ermittler dann finden müssen, anders verstecken. Und es hat eine auch sehr krasse Zufallsmechanik, sodass man sehr schwer berechnen kann, was passiert und sich eigentlich irgendwann mal nur noch in diesem Abenteuer befindet.
Ich habe mich köstlich dabei amüsiert, dass mein alter Mann den Gegnern die Augen auspulte und so etwas. Also ich hatte den nicht als so brutal gesehen, aber die Karten suggerierten mir, dass mein Charakter ein ziemlicher Bastard ist.
Wie fandest du es? Also du hast es ja auch gespielt. Michael, wie fandst du das so als Brettspiel mit Rollenspielelementen als Umsetzung?
Chaotisch. Also da sind sehr wilde Sachen passiert. Dann hat plötzlich die Eingangshalle der Villa gebrannt und dann sind Zombies da durchgelaufen. Dann hatten wir brennende Zombies. Am Ende hat einer der Investigatoren einen Kopfsprung gegen einen Schogoten gemacht. Es war sehr chaotisch, weil die Elemente, wie die Story sich zusammensetzt, eben, wie du gesagt hast, zufallsbedingt sind. Und ich habe mich doch sehr gewundert. Also das war ein bisschen immersionsstörend, auch dass ständig irgendwelche Gegner aus geschlossenen Räumen kamen, die wir eigentlich schon geklärt hatten. Also diese Zwischenwände müssen voller Wahnsinniger gewesen sein. Ich weiß nicht, was für ein seltsames Haus das ist.
Spannend finde ich auch die Aussage von Michael gerade, dass er über das Verhalten seines eigenen Charakters da sehr verwundert war, was ja auch dem Rollenspiel an sich irgendwo widerspricht.
Ganz genau. Da hast du ja eigentlich die komplette Kontrolle darüber, wie dein Charakter handelt. Also abgesehen davon, dass er vielleicht mal Dinge nicht schafft oder so, aber du kannst ja entscheiden, Dinge zu tun oder nicht. Und du kannst entscheiden, Gegnern die Augen auszupulen oder eben nicht. Habt ihr sonst noch ein Beispiel? Holger, was wäre so ein Brettspiel mit Rollenspielelementen, was dir gerade einfällt?
Da fällt mir zum Beispiel ein wunderschönes Kartenspiel aus den USA ein, Sentinels of the Multiverse, auch vollständig kooperativ. Spielt im Superhelden-Genre. Jeder Spieler stellt einen Superhelden dar, der über ein Kartendeck verfügt. Und man zieht noch einen Gegner und eine Gegend, in der das Ganze spielt. Und was ich daran recht faszinierend finde, ist, dass die Helden sich alle sehr, sehr unterschiedlich spielen. Und die Art und Weise, wie die Karten funktionieren, auch durchaus die Immersion verstärkt. Also es gibt zum Beispiel Tachyon, ist so ein Speedster. Und man merkt über das Spielen der Karten einfach, wie dieser Charakter immer schneller wird und durch diese Geschwindigkeit mehr Möglichkeiten erhält.
Was ich auf der Spiel noch gesehen habe, wo wir gerade das Spiel schon erwähnt hatten, ist das Pandemie Legacy. Also eine neue Variante des beliebten kooperativen Pandemie-Brettspiels, wo man die Seuchenbekämpfer des CDC spielt und auf der ganzen Welt die Seuchen bekämpft. Und das Pandemie Legacy hat nicht nur ein leicht verändertes Spielbrett, sondern es hat auch richtige Charakterbögen von den einzelnen Figuren, die man wählen kann. Die kann man dann auch aufleveln. Die haben auch Geschichten untereinander. Dann ist der eine der Kollege von dem, der andere ist mit dem verwandt oder in den verliebt und hat eine Beziehung. Und tatsächlich gibt es über einen Ereigniskartenstapel eine richtige Geschichte. Also es wird wirklich in Episoden gespielt, wie eine Serie. Und dann passieren Dinge auf der Weltkarte. Und da haben wir quasi ein ganz klassisches Brettspiel. Das hatte zwar schon Rollenspielelemente, man hat ja einzelne Charaktere gespielt vom CDC, aber es war eher ein Brettspiel, ein kooperatives, was durch die neue Variante massiv an Rollenspielelementen zugelegt hat.
Das Spiel ist richtig gut angekommen, ist auch auf BoardGameGeek irgendwo in den Top 100 mittlerweile vom Rang her und hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot, muss man sagen. Was daran relativ schlecht meiner Meinung nach ist, ist wie auch bei dem vorhin erwähnten Time Stories, der Wiederspielwert geht natürlich rapide runter. Was hier allerdings sogar noch stärker ist als bei Time Stories, weil ohne sich das Spiel nochmal zu kaufen, kann man es gar nicht nochmal spielen. Denn an einigen Stellen sagt das Spiel, zerreiße folgende Karte.
Ein Boardgame-Streamer, den ich sehr gerne höre, das ist Rado. Wir verlinken den einfach mal unten. Der hat das gespielt und die haben dann einfach die Karte nicht zerrissen, sondern weggelegt. Und sie haben tatsächlich die Aufkleber, die du auf das Brett legst, während du spielst, die kann man wohl relativ simpel wieder entfernen. Also das sind nicht so, ich reiß mir das Spielbrett kaputt. Abgesehen davon, dass du, wenn du das Spielbrett veränderst durch die Mechanik, hast du am Ende ein sehr persönlich gestaltetes Pandemiebrett, wo du dann halt normal Pandemie drauf spielen kannst. Ich kenne das Argument, dass es keinen hohen Wiederspielwert hat, aber dem würde ich widersprechen. Und gerade dieser Streamer Rado, der spielt mit seiner Frau immer und der hat einen in seinem Stream erzählt, wie sie Pandemie Legacy gespielt haben und dass das für ihn die großartigste Brettspielerfahrung seiner ganzen Karriere gewesen sei und tatsächlich hätten sie sich dann überlegt, eine Stadt mit Nuklearschlag auszulöschen und er hat dann wirklich bei der Zusammenfassung unter Tränen erzählt, dass das für ihn ein so intensives Spielerlebnis war durch diese Rollenspielelemente.
Also ich denke, man muss auch ganz vorsichtig sein mit diesem Wiederspielwert. Entweder man sagt, okay, man spielt Spiele ganz oft, dann hat man eine kleine Sammlung, ich sag mal 10, 20, 30 Spiele, oder man ist halt ein Spielesammler, so ein Bekloppter wie ich. Der ist dann froh, wenn er sein Spiel dreimal gespielt kriegt. Ja, und dann, das ist bei mir so mit dem Risiko Evolution, das ja auch diesen Legacy-Mechanismus ursprünglich hat. Also ich wünschte mir, ich könnte es noch ein paar Mal spielen, weil wir sind da mittendrin und wir werden da nie mit fertig werden.
Ich bin auch durchaus Spielesammler, habe irgendwas so im dreistelligen Bereich. Aber es gibt bei diesen Spielen welche, die habe ich ein-, zweimal gespielt. Es gibt aber auch welche, die habe ich mehrere hundertmal gespielt. Also der Wiederspielwert ist für mich bei Brettspielen ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
Aber auch wenn wir Brettspiele mit Rollenspielelementen nehmen, im Gegensatz zu klassischen Brettspielen, ist halt schon der Wiederspielwert eher niedriger. Also selbst wenn ich an solche Kartenspiele denke, wie das Herr der Ringe Living Card Game, es sind halt schon immer die gleichen Abenteuer, auch wenn du die Monster in anderen Reihenfolge ziehst. Aber jetzt haben wir noch nicht über eins der Kartenspiele gesprochen, die irgendwie im Rollenspielbereich eine ganz große Rolle spielen und von denen ich weiß, dass einige von euch sie überhaupt nicht leiden können. Die Munchkin-Reihe.
Naja, es ist ja nicht wirklich ein Spiel, es ist eine Folge von Witzen.
Ja, genau, das beschreibt es relativ treffend, Michael. Ich finde auch, dass Munchkin als Spiel für sich genommen, wenn man es tatsächlich als reines Spiel spielt und die Bilder mal außer Acht lässt, absolut vollkommen langweilig ist und total uninteressant zu spielen. das Spiel nur deshalb erfolgreich ist, weil das Artwork einfach witzig ist und man viele Dinge aus der Frühzeit des Rollenspiels darin wiedererkennt.
Ja, die Witze sind auch witzig, aber die nutzen sich halt auch ab.
Auch wenn wir da offenbar alle einer Meinung sind, ich kenne sehr viele Leute, die das Spiel auch sehr ausdauernd spielen können und das auch gerne tun.
Wir haben da auch schon mal eine gute Nacht mit ein paar Cocktails durchgebracht an einer Runde Munchkin.
Gut, da hat der Alkohol aber wahrscheinlich auch eine ganze Menge Einfluss drauf gehabt.
Mit Sicherheit. Das ist aber interessanterweise auch ein, und da schließen wir den Bogen zu dem Aventuria, dem Kartenspiel. Das ist ja ein Brettspiel, was aus dem Rollenspielgenre entstanden ist, genau wie das Aventuria-Kartenspiel. Das Rollenspiel, also DSA, kam da quasi zuerst, wobei bei Munchkin es natürlich nicht, dass sich auf DSA bezieht, sondern auf Rollenspiel im Allgemeinen. Ist das vielleicht eine Nische, die noch interessant ist, dass man auf bekannten Rollenspielen noch Brettspiele entwickelt, oder ist das eigentlich durch?
Ich würde nicht sagen auf bekannten Rollenspielen, sondern auf bekannten Marken. Für Shadowrun ist ja auch ein Living Card Game rausgekommen, dessen Namen mir zum Verrecken nicht einfallen will.
Meinst du das Crossfire von Shadowrun?
Crossfire, genau.
Aber es ist ja spannend, also dass offensichtlich verschiedene, wir reden ja gerade im Moment im Rollenspielbereich auch eher von Marken. Neue Rollenspiele stellen sich auch immer eher so als Marke auf, zum Beispiel das neue The Genesis, und die planen ja auch schon irgendwie Brettspiele. Und dann ist klar, dass man die eigene Marke dann irgendwie auch als Brettspiel erweitert. Bei dem anderen Spiel, was wir letztens gespielt haben zusammen, Holger, dem Pathfinder-Abenteuerkartenspiel, ist das ja bewusst als eine Alternative zum Pathfinder gedacht.
Es spielt sich schon ein bisschen anders, aber viele von den Elementen sind halt gleich. Jeder verkörpert einen Helden. Man sammelt Ausrüstung, man sammelt Erfahrungspunkte, nicht direkt Erfahrungspunkte, aber man kann seinen Charakter verbessern, je nachdem, welche Quest man erledigt hat. Und die Abenteuer beruhen ja auch auf Rollenspielkampagnen. Also es ist auch relativ nah am Rollenspiel dran, auch wenn ich es nicht so stimmungsvoll finde. Also die Immersion bei PAX fehlt mir doch zum guten Teil.
Aber warum sollte ich dann das Abenteuerkartenspiel spielen, nicht direkt mir eine Pathfinder-Runde suchen?
Braucht keinen Spielleiter.
Okay, das ist
Du
natürlich die klassische
brichst die
Antwort.
Box auf und kannst anfangen zu spielen. Da muss sich niemand erstmal in eine 500-Seiten-Kampagne einlesen oder Pathfinder-Charaktere erstellen. Alles ist direkt fertig. Es ist einfach ein ganzes Stück zugänglicher.
Jetzt müssen wir so langsam zum Schluss kommen. Und ich würde am Ende einfach gerne unseren Hörern, wenn sie auf der Suche nach einem Brettspiel mit Rollenspielelementen sind, noch so eine persönliche Empfehlung von uns mitgeben. Ich fange einfach mal an. Ich würde allen unseren Hörern total gerne Maus und Mystics ans Herz legen. Das ist ein recht kindliches, aber wahnsinnig süßes Dungeon-Crawling-Spiel, wo man tatsächlich in der Welt von Mausgard, das ist eine Comicwelt, die es mittlerweile auch als Rollenspiel gibt, einzelne Mäuse übernimmt, die das Mäusekönigreich verteidigen und Abenteuer bestehen in wunderschön gezeichneten Umgebungen, wo dann taktische Elemente der riesige Stuhl oder der riesige Tisch sind von Menschen, denen man dann spielen kann, und die kämpfen dann auch gegen Ratten und Wiesel und tatsächlich in einer sehr schönen Geschichte, wo man nicht nur durch Kampf mit Endgegner gewinnt, sondern auch diplomatische Optionen hat. Das wäre so meine Wahl für, das ist ein extrem gutes Spiel, was man sich vielleicht mal anschauen sollte.
Bei mir wäre es das vorhin bereits erwähnte Sentinels of the Multiverse. Hat allerdings einen Haken, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch und ist in Deutschland auch nicht ganz einfach zu bekommen. Wenn man aber die Chance hat dazu, sollte man es auf jeden Fall mal spielen. Ich habe es mittlerweile mit bestimmt 2 bis 3 Dutzend Leuten gespielt und alle waren hellauf begeistert. Es macht auch einfach einen Heidenspaß.
Ja, ich komme nochmal auf Time Stories zurück, weil mich das einfach so fasziniert hat, dass da wirklich eine gute Geschichte erzählt wird und auch hoffentlich in Zukunft weiter neue Geschichten rauskommen werden. Und das hat mir bis jetzt bei allen anderen Brettrollenspielen gefehlt, eine richtig schöne Geschichte zu erzählen. Und das macht Time Stories richtig gut. Und daher würde ich jedem empfehlen, der das Geld übrig hat, zu sagen, probiert das mal aus oder setzt euch in eine Gruppe zusammen und kauft euch zusammen das Spiel. Dann ist es auch nicht so schlimm mit dem Preis.
Michael, Aventuria, das Kartenspiel.
Das ist tatsächlich das, was wir momentan am meisten spielen. Das hat zum einen den Grund, weil wir es natürlich intensiv testen wollen, bevor es rauskommt. Andererseits fetzt es aber auch so, dass ich immer wieder gerne dahin gehe.
Wann wird es rauskommen?
Vermutlich im März, und man braucht die Basisbox dafür, die vermutlich im Januar jetzt endlich rauskommt. Nachdem wir gemerkt haben, das Ding, was auf der Spielmesse rausgekommen ist, hat halt nur einige Produktionsmängel. Das haben wir vorher nicht gesehen. Am Dienstag vor der Spielmesse kam die Ware an und wir haben die dann mitgenommen und mussten dann feststellen, so, die Würfel sind irgendwie ziemlich kacke. Also die gegenüberliegenden Seiten zeigen nicht jeweils 7 oder 21, die sind unsauber gegossen, die Karten haben Farbabweichungen. Dann haben wir gesagt, okay, das können wir so nicht weitergeben. Wir werden das komplette Set einfach nochmal neu produzieren lassen in China und das muss neu rüberkommen. Damit verpassen wir leider auch das Weihnachtsgeschäft, aber ich glaube, das ist die bessere Entscheidung, anstatt jetzt irgendwie diesen Ramsch zu verkaufen, der uns da zuerst geliefert wurde.
Schön. Dann würde ich sagen, können wir das hier an dieser Stelle beschließen. Das war wieder eine Folge Spielgeflüster, dieses Mal mit dem Holger, Christian, Michael und mir, dem Dirk. Auch in der nächsten Folge haben wir natürlich wieder total spannende Themen für euch am Start. Unter anderem sprechen wir hoffentlich endlich über Hausregeln. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid. Und ich sag ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Spannend, was unsere Gäste da erzählt haben, Markus. Schade, dass Annika so überhaupt nicht auf Brettspiele steht und dieses Mal nicht mitmachen konnte. Wie ist denn das mit dir? Also wie ist dein Verhältnis von Brett- und Rollenspiel?
Also ich mag beides. So, ich bin aber tatsächlich verbringe ich deutlich mehr Zeit mit Rollenspiel als mit Brettspielen. So, aber es muss natürlich eben bei mir auch ganz klar voneinander getrennt werden.
Ach, muss es das? Okay, jetzt bin ich gespannt. Erzähl mal, warum, das heißt doch, diese Vermischung, die magst du eigentlich nicht.
Also tatsächlich tendiere ich dazu, Spielen ab und an ganz gerne Rollenspielelementen hinzuzufügen. Ich tue mich schwer, wenn ich Doom oder Descent also leite, also wenn ich das spiele, aber eben dann auf der Seite des Overlords oder ich glaube bei Doom gibt es da eigentlich keine, den Spielern wirklich ordentlich nach allem, was geht, irgendwie einen reinzuwirken. Das geht bei beiden Spielen ja vergleichsweise einfach und dann sind ja irgendwie alle am Arsch. Da bin ich tatsächlich, wie ich das als Spielleiter eben auch tendiere, auf Seiten der Geschichten oder der Helden und so weiter. Und neige dann dazu, das auch irgendwie hübscher auszuschmücken, damit das irgendwie so ein bisschen mehr Flair bekommt. Und trotzdem sind natürlich das ganz grundlegende Unterschiede, Zielkonflikte geradezu, was Brettspiel und Rollenspiel angeht. Und deswegen kann ich das zumindest von der Sicht des Rollenspielers überhaupt nicht miteinander vermischen.
Das haben wir jetzt so in der Folge noch nicht gehört. Was genau meinst du damit?
Ja, wenn du ein Brettspiel spielst, dann hast du ein klar definiertes Ziel. Und am Ende gibt es einen klar definierten Gewinner oder wenn das eben eine Partei ist von Gewinnern. Und man hat auch gar nicht so viele Facetten, die man da irgendwie mit damit vereinbaren muss, um dieses Ziel zu erreichen. Ein paar taktische Elemente, Spiel, regeltechnische Elemente. Beim Rollenspiel allerdings gibt es in dem Sinne keinen Gewinn. Man gewinnt nicht dadurch, dass man irgendwie das Monster egal wie am Ende besiegt hat oder den Spielleiter übertölpelt hat und besser war oder so. Das gibt es nicht. Und der Gewinn für mich kommt daraus, dass jeder Spieler sich größtmögliche Mühe gibt im Rahmen eben der Möglichkeiten und des Gruppenvertrages oder wie auch immer, dass das Spiel für alle anderen ein großer Erfolg wird, ein großer Spaß wird. Und wenn das jeder macht, ne, dann ist auch jeder irgendwie, hat auch jeder am Ende gewonnen.
Aber ist dann nicht ein Brettspiel mit Rollenspielelementen genau der schöne Kompromiss für so eine heterogene Gruppe? Das heißt, wenn man einige Spieler in einer, zum Beispiel im Freundeskreis hat und die treffen sich und man weiß, wenn wir jetzt zusammen Rollenspiel spielen, dann geht das vielleicht nicht gut. Dann zieht man doch lieber ein Brettspiel mit Rollenspielelementen aus dem Schrank und sagt, hey, wir machen trotzdem was zusammen.
Wenn ich mich mit Leuten treffe, dann tatsächlich hauptsächlich mit Rollenspielern, so kann ich das eben nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Und ich glaube, da gibt es viele, die dann eben auch sagen würden, nee, du, Rollenspiel möchte ich nicht. Ich kenne viele Spieler und ich weiß, dass das auch eine Facette von mir sein kann, je nachdem, wie ich gerade gelaunt bin, die eben den Ansporn, der dahinter steckt, den Ehrgeiz, etwas zu gewinnen, ungerne mit in dieses Spiel nehmen, wenn sie sich zum Rollenspielen verabredet haben. Und dann sitzen andere dort, die natürlich sehr wohl diesen Ehrgeiz verspüren und auch kein Problem mit dem Gegeneinander haben. Und dann kenne ich aber auch wieder Spieler, die ganz klar was dagegen haben und die in dieser Wettbewerbssituation sich total unwohl fühlen und es gerade beim Rollenspiel genießen, dass es die in dieser Art nicht gibt.
Ja, Moment. Du schiebst das jetzt alles so auf die kompetitive Schiene. Ich finde einfach, dass Brettspiele mit Rollenspielelementen sich sehr nah am Rollenspiel sind. Also man kann sich da halt auch in eine Rolle hineinfügen. Die ist vielleicht nicht so frei wie in einem Rollenspiel, aber es hat halt auch andere Vorteile. Du hast halt ein schönes Brett, du hast halt schöne Miniaturen und du hast eine sehr geleitete Geschichte. Als Spielleiter, wenn du so möchtest, zum Beispiel als derjenige, der bei Descent den Dungeon steuert, musst du einfach gar nicht so viel Kreativität investieren. Und ich glaube, das ist eigentlich der Vorteil daran, dass man sich zusammenfindet und man hat irgendwie Lust auf ein bisschen was Rollenspieliges, aber man will jetzt einfach nicht komplett kreativ die Charaktere auspacken oder eine Geschichte erfinden zusammen, sondern man setzt sich hin und arbeitet mit diesen engeren Regeln und hat trotzdem Spaß, ist trotzdem so ein bisschen Fantasy oder Science Fiction angehaucht. Ich habe zum Beispiel einen Freundeskreis, wenn wir uns treffen, da muss nicht immer Rollenspiel gespielt werden, da kann es auch mal so ein Brettspiel sein. Und da wir alle Rollenspiel trotzdem sehr gerne mögen, ist Brettspiel mit Rollenspielmomenten vielleicht die Lösung. Bei dir wird immer dann Rollenspiel gespielt, oder?
Also auf jeden Fall. Das Rollenspiel ist sehr viel flexibler in der Gestaltung.
sehr viel weniger aufwendig, so für den Einzelnen. Gerade wenn ich jetzt Descent bedenke, irgendwie dieses, keine Ahnung, Dungeon aufbauen. Aber das, was so das wesentliche Rollenspielelement ausmacht, die völlig freie Entfaltung, freie Gestaltung der Geschichte, auch jedwede Richtung, die man einschlagen könnte, auch wenn das eben auch nur im gewissen Rahmen der Illusion ist, ist beim Rollenspiel eben sehr viel dominanter als eben bei einem, wo ich weiß, da ist ein Dungeon und da geht's eben nur nach da, da oder da. Und deswegen würde ich sagen, alles, was Rollenspiel da ist, ist so ein bisschen Fluff, den man mit reinbringen kann, aber es ist nicht Rollenspiel. So, also man kann irgendwelche Dialoge zwischen den Figuren improvisieren, aber die sind auch nicht entscheidend. Die haben auch keine null Auswirkungen auf das, was am Ende passiert, weil am Ende musst du eine taktische Entscheidung fällen, musst den so und den so bewegen und diese Fähigkeit einsetzen und dann noch gut würfeln und dann könnte das klappen.
Meine bessere Hälfte steht auf dem Standpunkt, glaube ich, ganz ähnlich. Wenn man sich zusammentrifft mit Rollenspielern, dann wird halt auch Rollenspiel gespielt. Eben für diese Freiheit. Und ich sehe das gar nicht so. Ich glaube, ich bin euch beiden gegenüber da so ein bisschen so ein Gegenpol. Also ich bin meistens Spielleiter und ich finde Rollenspielen manchmal sehr anstrengend, weil es durchaus viel Kreativität erfordert, weil es viel Mitdenken erfordert. Und manchmal habe ich da einfach keine Lust drauf nach einem langen Arbeitstag. Manchmal möchte ich einfach ein Brett auspacken, ein paar Würfel würfeln und sehen, wie eine Spielfigur über ein paar Kästchen hüpft. Und wenn diese Spielfigur dann auch Werte hat und vielleicht einen Ausrüstungsgegenstand trägt, dann umso besser.
Also das kann ich auf jeden Fall verstehen und bin ich insofern auch bei dir, als dass ich das auch mitunter verspüre, aber dann brauche ich eben auch die Gemeinschaft an Leuten, die eben Bock auf Brettspiel jetzt am Abend haben und das nicht irgendwie mit Rollenspiel verwechseln.
Prinzipiell hast du recht, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe in meiner Freundeskreisrunde sozusagen einige Leute, die grundsätzlich, wenn sie sich treffen, die treffen sich relativ selten, aber dann muss Rollenspiel gespielt werden und die klammern sich da auch irgendwie dran. Und manchmal tun sie das sehr, sehr, sehr verbissen und dann wird das Rollenspiel natürlich überhaupt nichts, eben weil diese Verbissenheit dazu führt, dass man in der Freiheit der Rollenspielsituation natürlich völlig gegen die Wand fährt. Und dann ist, finde ich, ein Brettspiel mit Rollenspielelementen etwas, wo man sie dazu überzeugen kann, zu sagen, hey, wir können ja etwas spielen, das ist ein bisschen Rollenspiel irgendwie, aber nicht wirklich. Und das hilft ihnen dann auch ein bisschen, etwas anderes zu tun und diesen Zwang loszuwerden. Manchmal merke ich schon, wenn sie zur Tür reinkommen, das klappt auf keinen Fall heute Abend. Irgendwie sind irgendwie geladen oder standen im Stau oder was weiß ich was. Und dann ist zumindest Brettspiel mit Rollenspiel, finde ich, eine sehr elegante Ausweichmöglichkeit, eben gerade durch die Verbindung zu einem richtigen Rollenspiel, was dann wahrscheinlich in die Hose geht.
Also ich kann da keinen Ausgleich per se empfinden. Ich kann natürlich daran Spaß haben, wie jeder andere auch, aber trotzdem würde ich das nicht mit Rollenspiel verwechseln oder so auf eine vergleichbare Ebene setzen.
Aber das ist jetzt ganz spannend. Jetzt redest du von Ebenen. Das heißt, du findest eigentlich, dass das Rollenspiel von, also wir sind ja beide Rollenspieler, aber offensichtlich haben wir dann eine leicht andere Position. Du findest also Rollenspiel schon mehrwertiger, so Brettspiel gegenüber, selbst Brettspiel mit Rollenspielelementen.
Für mich auf jeden Fall, weil ich weiß, wo mir mehr gibt. Ich mag es, also ich bin zu 99% Spielleiter in unseren Rollenspielrunden und mag es einfach dann auch, meine Entfaltungsmöglichkeiten zu haben, die Spieler irgendwie mit meinen Ideen zu kitzeln und dann eines der größten Dinge überhaupt, dann von ihnen überrascht zu werden, was die Möglichkeiten, die Entwicklung geht, was ihre Sichtweise angeht, was die weitere Entwicklung angeht, die ich so gar nicht bedacht hätte oder so. Das kannst du natürlich in einem Brettspiel, es gibt vielleicht auch Brettspiele, die einen ähnlichen Rahmen bieten, was so bestimmte einzelne Elemente angeht. Aber trotzdem, an einem Rollenspiel habe ich mehr Spaß als an einem Brettspiel. So.
Ich glaube, mich interessieren vor allem die Schnittstellen zwischen beiden. Also gerade solche Geschichten wie Maus und Mystics oder wie zum Beispiel Descent, wo man ganz bewusst versucht, ein paar Rollenspielelemente mit einem Brettspiel zu kombinieren. Vielleicht interessiert es mich für das Brettspiel an sich, wo Brettspiel sich noch hin entwickeln könnte. Denn dass es in den letzten Jahren zugenommen hat, diese Rollenspielelemente, das ist ja auch klar. Und vielleicht interessiert es mich so ein bisschen so als Beobachtung dieser Hobbysparte, diese Vermischung.
Spannender finde ich dann die Rollenspiele, die Brettspielelemente irgendwie mit reinbringen. Ich natürlich dann und wann mal ausprobiert habe und die dann fast immer zu dem gleichen Ergebnis kam, dass in dem Moment, wo dieser Brettspielbereich anfing, waren viele Eigenheiten, die Figuren, die Geschichte und die Motivation, alles, was sie herumtrogen, wurde fortgewischt, weil an dem Moment ging es dann eben um taktische Elemente und dann waren natürlich bestimmte Charaktereigenschaften zum Teil hinderlich und die wurden dann auch glattweg über Bord geworfen. Dann war eben klar, das war jetzt nicht mehr die Figur, die da spielt, die Rolle, die eine Rolle spielt, sondern seine Fertigkeiten, die Werte auf dem Charakterbogen oder sowas.
Ich glaube, ich störe mich eher an dieser Abwertung, die immer in dieser Formulierung ist, nur ein Brettspiel drinsteckt. Ich meine, wir wissen beide, dass Rollenspiel sich aus einer Art von Tabletop entwickelt hat, aber das macht es ja nicht automatisch in jedem Fall besser. Ich glaube, die Rollenspielszene an sich so ein bisschen auf die Brettspielszene herunterschaut.
Das finde ich schwierig, weil ich letzten Endes nicht behaupten würde, dass es dort irgendeine Art von objektiver Hierarchie gibt, die sagt, das eine ist besser als das andere. Natürlich gibt es jene, die sagen, ich habe mehr Spaß an dem als an dem. So, und daraus natürlich dann irgendwie sowas abzuleiten wie, das, was du machst, ist minderwertig, nur weil es mir nicht mehr Spaß macht, ist natürlich schwierig. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich kenne sowas auch. Und es gibt Momente, in denen ich so einer leicht gereizten Emotion heraus, das irgendwie selber an den Tag legen kann. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie so ein bisschen Abstand wieder gewinne und darüber nachdenken kann, weiß ich natürlich, wie dämlich das ist, wie unsinnig diese Grundhaltung per se ist, die letzten Endes immer nur darauf abzielt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder ich tue, was mir Spaß macht oder so und keinerlei objektiven Sinn dahinter hat.
Ist die gleiche Sache der Vergleich zwischen sehr komplexen Videospielen und so dem Casual Gaming? Ich glaube, dass viele Rollenspieler, die sehr komplexe Systeme benutzen, zum Beispiel wie das DSA 4er, sich dann ein Brettspiel anschauen und mit einem Blick, also ein normales Brettspiel, dann die Regeln gelesen haben und denken, ach, das ist ja total simpel, ich muss viel mehr Sonderregeln beachten. Das ist eher so der Casual-Bereich, das zocke ich mit meiner Familie, aber wenn ich unter uns bin sozusagen, dann zocken wir das, was uns verbindet, was komplexer ist. Und ich glaube, dass man aus dieser Haltung vielleicht tatsächlich, ich würde es auch nicht verallgemeinern, dass es alle tun.
Ich würde ja weniger sagen, dass es an den Regeln oder an Komplexität liegt, als mehr als an dem Potenzial, das dahinter steckt. Also wenn ich ein Brettspiel habe, dann habe ich ein Regelheftchen, da steht genau drin, was geht und was nicht geht. Wenn da mal eine Unebenheit drin ist, dann führt das zu ganz, also mitunter sehr unschönen Diskussionen, zumindest habe ich sowas erlebt, weil das eben nicht klar war. Und da war eben klar, es ging du gegen mich, weil ich möchte gewinnen, du möchtest aber auch gewinnen und keiner ist bereit, irgendwie einen Fuß breit irgendwie zurückzustecken oder so. Und es waren verhärtete Fronten, nicht jetzt irgendwie allzu martialisch, aber es war eben klar, da waren Ziele gegeneinander. Also beim Brettspiel hast du einen sehr eng abgesteckten Rahmen und null Freiheiten drumherum, weil die einfach fürs Spiel nicht relevant sind. Beim Rollenspiel hast du letzten Endes etwas, was dich vielleicht auch erschlägt, aber was dir eben auch die Möglichkeit bietet, alles draus zu machen. Kann ich mir vorstellen, dass dann der ein oder andere Rollenspieler sagt, ich habe etwas sehr Kreatives, was fast schon Schauspielerisches oder Talentiertes, ich habe Talent und kann tolle Sachen machen und du liest ein Regelheftchen, würfelst zweimal und denkst, hast was Tolles gemacht.
Das ist jetzt gemein. Aber ja, tatsächlich glaube ich, dass manche Rollenspieler da draußen mit so ein bisschen Nase nach oben, und ich kenne da durchaus ein, zwei Namen, durchaus so denken können. Also ich hoffe einfach, dass gerade das Brettspiel mit Rollenspielen, deswegen verteidige ich das auch so vehement, dass das Brettspiel mit Rollenspielelementen vielleicht eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Hobbybereichen ist. Zwischen diesem, wenn wir das jetzt so annehmen, casual-lastigeren Brettspielbereich und dem leider immer noch sehr verkomplizierten Rollenspielbereich. Und gerade diese Bewegung, dass diese Schnittstelle in Bewegung aufeinander zu sein könnte, dass vielleicht die Rollenspiele von den Brettspielen ein bisschen mehr simples Regeltum lernen, was ihnen in Teilen auch sehr gut tun würde, während Brettspiele von Rollenspielen ein bisschen mehr Freiheit lernen können und dass wir uns gerade in diesem Bereich dann auf einen schönen Übergangskompromiss zu bewegen, der auch die beiden Szenen dann durchlässig füreinander macht oder viel durchlässiger als bisher.
Da könnte es nicht für, also ich bin jetzt leider nicht so ganz vom Fach, weil ich D&D immer irgendwie so ein bisschen gemieden habe, aber ist das nicht so, dass ich da in den letzten D&D-Editionen, keine Ahnung, 3, 3, 5, 4 oder was danach noch kam, sich nicht vielleicht genau das gezeigt hat? Gibt es doch Rollenspiele, die von den Regeln her sehr brettspielartig waren, sehr, sehr starr in ihrer Art und Weise, in dem, was man unbedingt tun muss und gar nicht tun darf, dass man da vielleicht schon diesen Kompromiss versucht hat, der dann irgendwie an der Fanbase abgeprallt ist oder so oder doch andere Fans gefunden hat.
Gut, bei D&D war das jetzt eher so eine Bewegung ins Online-Rollenspiel hin, also mit Abklingzeiten und sowas, das mochten die Fans überhaupt nicht, deswegen hat sich ja die ganze Pathfinder-Bewegung erst gegründet. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Abprallen von simpleren Regeln und dieser grundsätzliche Schutzmechanismus im Rollenspielbereich von einigen Leuten, die sehr mit intensiven, komplexen Regeln spielen, dass dieser Abwehrmechanismus durchaus aggressiv rübergetragen wird, gerade auch gegen Brettspieleinflüsse oder gerade gegen die Simplifizierung von Brettspielen. Ich meine, es gibt ja auch komplexe Brettspiele, wenn du an Civilization denkst oder sowas, es ist Wahnsinn, was da an Regeln aufgefahren wird und auch die Mage Knight-Regeln muss man studieren. Aber das Groß an Rollenspielen, was ich zumindest kenne, ist halt eher noch komplex, während das Groß an Brettspielen halt eher noch vergleichsweise simpel ist.
Also ich finde das jetzt nicht schlimm und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da ein einen Hybriden brauchen, der dann möglichst viel einfängt oder den Leuten gestattet, über ihren Tellerrand hinweg zu gucken auf das eine wie das andere Hobby oder das eben so vermengt, dass da irgendwie, dass man beiden gleich gut dasteht. Ich glaube, wir haben im Moment, was so die Nerdkultur angeht, die ist ja längst salonfähig in vielerlei Hinsicht und genauso sind diese genrespezifischen Themen, die natürlich mit Herr der Ringe und anderen Sachen geprägt sind, längst salonfähig. Deswegen glaube ich, dass auch das Rollenspiel, das in meiner Jugend halt immer so hinter vorgehalten haben, gerade von den Erwachsenen, die ja jeder hat, irgendwie mal ganz schreckliche Sachen gehört, die ja da mit einem passieren und hat sich ja alles irgendwie längst verändert, dadurch, dass dass Spiele als Kulturgut also so breit sind, eine so gigantische Industrie sind und selbst also von uns dann eben über die Dekaden hinweg immer noch in unser Alter, in unseren Alltag gehört, in unserem Alter, dass das alles irgendwie seine Berechtigung hat und ich nicht weiß, ob Rollenspiel da im Großen und Ganzen besser dasteht als Computerspiel, als Brettspiel, als keine Ahnung, LARP, also da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das als Rollenspiel überhaupt möchte, dass das jetzt irgendwie noch einer breiteren Öffentlichkeit oder den Brettspielern irgendwie noch schmackhafter gemacht wird oder so, dass jeder, der Lust drauf hat, bekommt oder kann heute leichter denn je Zugang dazu finden. Und ich glaube, das, was einem dann am meisten fasziniert, ist eben dann wirklich das Gestalten von Geschichten und die Regeln, die finden sich.
Ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, danke dir auf jeden Fall für diese Nachbesprechung. Wir müssen irgendwo mal ganz dringend zusammen Brettspiel und Rollenspiel spielen, Markus. Und das nächste Mal holen wir Annika auf jeden Fall wieder mit dazu.
Okay, so machen wir das.
Bis dann, du. Und auch an unsere Zuhörer vielen Dank fürs Hören von dieser Folge Spielgeflüster inklusive Nachbesprechung. Wenn ihr Erfahrungen mit Brettspielen im Rollenspielbereich habt oder ein ganz besonderes Brettspiel mit Rollenspielelementen uns ans Herz legen wollt, was wir nicht besprochen und erwähnt haben, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir hoffen, dass vielleicht die ein oder andere Erwähnung für euch als Idee für ein Weihnachtsgeschenk dann doch noch getaugt hat und dass ihr vielleicht ein paar Gedanken zum Verhältnis von Rollenspiel und Brettspiel mitnehmen konntet. Wir verabschieden uns auch in die Weihnachtspause und sehen uns oder hören uns viel eher im nächsten Jahr. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.